Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kunstfunkens, des Kunst- und Kulturpodcasts des Landes Steiermark. Ich darf heute gemeinsam mit Lydia Bissmann moderieren. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und unsere Gäste sitzen uns gegenüber. Einerseits Franz Tonner, der Organisator des Bauernbundballes, und auf der anderen Seite Joe Niedermeyer, der Organisator des Tuntenballs. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ihr seht, heute sind viele Stimmen und wir werden lustig drauf losplaudern. Die Lydia wird, glaube ich, zuerst einmal den Joe vorstellen.
Ja, also der Joe ist ja auch einer meiner, eigentlich sind alle unsere Gäste meine Wunschkandidaten, aber mit dem Joe reden ist immer so angenehm, ich fühle mich dann immer so zuversichtlich. Joe, du machst ganz wichtige Arbeit. Du bist seit 2012 Vorsitzender des Vereins Rosalila Bantherinnen, da wirst du nachher erklären, was das ist. Und seit 2016 organisierst du den Tuntenball, den größten queeren Charity-Ball Europas, also größten und ältesten in der Form. Und du bist auch Eventmanager und Grafiker. Und jetzt möchte ich kurz, bevor wir zum echten Thema kommen, weil das Thema ist heute Politik und Ball, also Pomp, Polka und Politik. Bälle sind immer ganz eng verbunden mit Politik. Also wenn man jetzt denkt an den Opernball, an den Akademikerball, da gibt es ein mega Polizeiaufgebot und so weiter und so fort. Aber bevor wir in Medias Res gehen, haben wir immer so Fragen zum Aufwärmen. Und zwar geben wir euch zwei Begriffe und ihr müsst euch für einen entscheiden. Es muss nicht der bessere sein, aber der, mit dem ihr eher leben könnt. Lieber Franz, Kunst oder Kultur?
Kultur.
Okay, so?
Schwierig. Kunst.
Wolltest du es begründen?
Ich habe mir gedacht, ich finde beides cool. Und es gibt nichts. Du hast ja vorher gesagt, es muss nicht das Bessere sein. Man sollte sich für irgendwas entscheiden. Und auf die Schnelle war vielleicht Kunst das Bessere.
Okay. Die zweite Frage ist, Franz, Video oder Audio?
Video.
Gut, das wäre jetzt beim Podcasting.
Würde ich auch sagen, Video.
Video, okay.
Ja, dann bleibt es mir jetzt an den Franz ein bisschen vorzustellen. Auf der anderen Seite sozusagen, der Organisator des größten Balls Mitteleuropas, dem Bauernbundball, der mittlerweile 16.000 Leute beschwingt und oder auch schwingen lässt. Und der Franz ist eine sehr spannende Geschichte, ist in Bezirk Murau geboren und hat Tierproduktion an der BOKU studiert, was schon einmal sehr spannend ist. Und das Zweite ist, dass du schon ein Beamtenpraktikum in Brüssel gemacht hast, 1993, als Österreich noch gar nicht bei der EU war. Wir feiern nämlich heuer auch noch 30 Jahre Österreich bei der EU. Und du warst sowohl bei einem Bundesminister tätig, als auch dann im Bundesministerium und bist seit 1999 Direktor des Steirischen Bauernbundes. Und dazu gehört auch die Organisation des Bauernbundballes. Soweit einmal die Einleitung. Kurz fragt hätte ich wirklich gern zu Brüssel. Wie bist du damals schon nach Brüssel gekommen?
Als damals klar war, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union begonnen werden, haben sie im Ministerium Leute gesucht, die die Voraussetzungen dafür haben, das heißt BOKU-Absolventen mit sprachlicher Ausbildung und vor allem Französisch und Englisch, weil die Arbeitssprache im agrarischen Bereich in Brüssel war Französisch und nachdem ich Französisch und Englisch kennen kann, habe ich mich dann sofort beworben und habe dann im Vorfeld zu den Beitrittsverhandlungen schon ein Praktikum in Brüssel machen können und habe dann das auch genutzt für die Verhandlungen selbst und bin dann sozusagen auf der Brüsseler Seite für Österreich bei den Verhandlungen gesessen.
Wow, nicht schlecht.
Spannend.
Ja, sehr spannend.
Sehr spannend.
Das war nämlich so auffällig, weil es eben bevor Österreich überhaupt zur EU gekommen ist. Ja, Französisch, Englisch, nicht schlecht. Dieses Internationale vielleicht für die Ballorganisation auch wichtig.
Genau.
Die Lydia hat sich so ein schönes Intro überlegt. darum darf ich jetzt bitten, damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, warum wir heute, übrigens es ist Aschermittwoch, die Ballsaison ist offiziell vorbei. Das ist aber auch eine unserer Fragen, die heute noch kommen wird. Ja, ihr könnt jetzt schon ein bisschen im Hinterkopf darüber nachdenken, diese Ausfranzung der Ballsaison, dass ich das gar nicht mehr an diese Termine halte, die einmal der Kalender früher hergegeben hat, nämlich zwischen 11.11., der Faschingsbeginn zeichnet, bis zu Katrin stellt den Tanz ein. Das ist knapp vor dem ersten Adventssonntag und dann wieder erst nach Silvester mit dem 1. Jänner dauernd bis zum Aschermittwoch, je nachdem, wie die Mondlage ist und deshalb wie Ostern fällt. Nur, das ist jetzt nicht das Intro, genau. Das ist nur der Hinweis.
Aber tatsächlich zur Frage der Termine und der Fastenzeit, ja. Tatsächlich hat vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, müssen wir nachschauen, der Tuntenball mal in der Fastenzeit stattgefunden. Uns war das allen nicht bewusst, unser Team ist nicht so religiös und dann haben uns einzelne Gäste angesprochen, na, da kann ich nicht kommen, da ist ja Fastenzeit. Aha. Tatsächlich, der Bauernbundball, ihr orientiert euch nach der Fastenzeit, wir orientieren uns nach dem Bauernbundball.
Ach, was? Sehr
Also der Tuntenball ist immer in die Semesterferien, weil ganz viele Ehrenamtliche mitarbeiten und da haben viele von unseren Leuten Zeit und Bauernbundball, weil die ganze Technik, die wir brauchen, ist uns in der Stadthalle.
Wir sehen schon, da sind einige Verbindungen und das sind
sehr
schon
viele
die ersten,
genau,
die wir noch gar nicht gewusst haben. Aber eben, Franz, der Bauernbundball orientiert sich sehr wohl an der Fastenzeit.
Bauernbundball ist immer am Faschingsfreitag.
Okay.
Und wir als konservative Organisation sehen das natürlich sehr, sehr genau nicht. St. Katrin stellt das Tanzen ein, danach wird bei den Bauern nicht mehr getanzt. Und in der Fastenzeit sind die Bälle und mit Aschermittwoch ist dann vorbei. Also in der Fastenzeit gibt es im ländlichen Raum eigentlich keine Bälle.
Mhm. Okay.
So, aber Lydia, jetzt genau, zurück zum Intro.
Zurück zum Intro in der Mitte, genau. Also wir haben uns überlegt, Bauernbundball und Tuntenball, die sind sehr auf den ersten Blick eben sehr unterschiedlich und sind aber auch zwei Pflichttermine im Ballkalender. Das hat mir mal ein ÖVP-Politiker vor 20 Jahren erzählt. Da geht er hin. Das ist ganz, ganz wichtig, darf man nicht fehlen.
Wer war das?
Das war der Bernd Schönegger damals. Und dann haben wir jetzt, ist mir wieder eingefallen, dass Bälle ja eigentlich, wie vorher schon erwähnt, das ist immer ein Politikum gewesen. Am Kongress wurde Europa verhandelt. Also im 19. Jahrhundert. Und es ist so höfische Kultur. Und da gibt es immer diese Reibereien. Also es ist ja auch Standesvertretung. Es gibt den Zuckerbäckerball, den Technikerball, Bauernbundball eben, Tuntenball. Es wird da viel demonstriert, es gibt viel Gerede. Und im Prinzip ist es aber eine Art von Tradition, wo man sich an bestimmte Regeln hält. Also was jetzt den Ablauf den Abend anbelangt. Und mir ist auch noch aufgefallen, es ist eigentlich eher ein urbanes Phänomen. Weil diese Prunkräume gibt es halt eher in den Städten. Und jetzt sind der Tuntenball und der Bauernbundball jetzt nicht so im klassischen Sinn traditionelle Bälle. Und das wollen wir jetzt eben herausfinden, was der Unterschied ist und was eben das Gemeinsame ist. Also Joe, du bist im Vereinsvorstand der Rosalila Pantherinnen. Magst du mal kurz erzählen, wie es zu dem Namen kommt? Weil ich denke da immer an Pink Panther, aber das stimmt nicht.
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, als die Rosalila Pantherinnen gegründet wurden, war der Name anfangs Rosa-Rote Panther eine Hommage an den steirischen Panther, an das Wappen. Und wir waren wegen dem Namen sogar schon vor Gericht, ja, weil jemand glaubt hat, wir dürfen das nicht machen. Wir haben das Gerichtsverfahren aber gewonnen. Also die Rosa-Lila Pantherinnen dürfen einen rosa-roten Panther als Logo verwenden. Und die Rosa-Lila Pantherinnen sind immer ein Jahr jünger als der Tuntenball. Dieser Verein, der jetzt eine Menschenrechts- und eine Beratungsorganisation ist, wurde eigentlich nur wegen einem Tuntenball gegründet. Weil der erste Tuntenball 1990 wurde auf der ÖH vom damaligen Alternativreferat organisiert. War eine kleine Faschingsparty mit 200-300 Gästen auf der Unimensa. Und das Jahr drauf waren ÖH-Wahlen, dann hat es auf der ÖH eine konservative Mehrheit gegeben, die AG hat den Vorsitz gehabt und die AG hat gesagt, euch einen Tuntenball könnt ihr euch ein Tor schmieren. Und dann wurde ein Verein gegründet, die Rosa-Roten Panther, um irgendeine Rechtsform zu haben, weil es die ÖH nicht mehr haben wollte. Und erst die vielen Jahre später sind dann andere queere Menschenrechtsthemen bei diesem Verein dazugekommen. Also der Tuntenball ist immer ein Jahr älter als die Rosalila Pantherinnen.
Okay. Und magst du kurz beschreiben, was die Rosalila Pantherinnen das ganze Jahr über machen? Weil du wirst ja... Es ist ja ein riesiges Event, du wirst ja viel mit der Organisation vom Ball zu tun haben, aber du machst ja noch ganz, ganz viel anderes in der Stadt.
Ja. Die Hauptaufgabe des Vereins ist psychosoziale Beratung.
Queere Menschen, sprich Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transpersonen oder Menschen, die intergeschlechtlich auf die Welt kommen, diese Menschen haben verschiedene Sorgen und Themen. Nicht nur diese Menschen, aber auch deren Angehörige, Eltern, Familien und deren Umfeld, Arbeit, Schule und so weiter. Und Menschen, die Hilfe brauchen, denen helfen wir. Vielleicht kurz beschrieben, früher war so eine Hilfeleistung ab Peer-Setting, sprich, ich erzähle dir, wie es mir gegangen ist, vielleicht hilft dir das. So, wenn du irgendwo eine schwierige Lebenssituation hattest, hilft sie oft, mit anderen zu reden, die das Gleiche erlebt haben. Und in den letzten Jahren ist das aber immer, umso offener die Gesellschaft wird, umso mehr werden diese Menschen sichtbarer. Und so ein klassisches, wie sage ich es daheim, wie sage ich es in der Schule, wie sage ich es in der Arbeit, das wird immer weniger. Aber was jetzt irgendwie plötzlich an die Oberfläche kommt, sind Menschen, die vorher untergegangen sind. Suizidale Gedanken, Depressionen, Selbstverletzung, die hat man vorher irgendwie nicht erreicht. Die kommen jetzt plötzlich ans Tageslicht und denen muss man helfen. Und so hat sich diese Beratungstätigkeit die letzten Jahre auch professionalisiert. Wo es früher dieses Laien-Peer-Setting war, haben wir jetzt SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen bei uns angestellt. Das ist die Hauptaufgabe. Die zweite Aufgabe ist politisches Lobbying. Also wir sind die Stimme als Vertretung für diese Queer-Community. Und die dritte Aufgabe ist Gesellschaftsarbeit. Vielleicht kurz erklärt, nur weil jetzt da zum Beispiel zwei Männer, zwei Frauen heiraten dürfen, heißt das nicht, dass auf der Straße keine frechen oder beleidigenden Kommentare gibt. Frauen haben in der Schweiz bis in die 70er Jahre nicht wählen dürfen. Dürfen es jetzt. Frauen sind rechtlich eigentlich gleichgestellt. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, so Pension, Bundesheer und so. Aber rechtlich sind Frauen grundsätzlich gleichgestellt, aber ihr beiden wisst es sicher besser. Als Frau hat man leider gegenüber Männern ganz viele Nachteile im Lebensalltag. Und so ist es mit den Queers auch. Wir haben fast rechtliche Gleichstellung, aber im Lebensalltag gibt es noch viele Nachteile, die man hat gegenüber anderen Menschen.
Ich hake jetzt hier ein und switch quasi zum Franz und zum Steirischen Bauernbund. Sehr spannend, der Ball ist mittlerweile eben der größte Mitteleuropas. Wie kam das zustande, diese Geschichte und gleichzeitig natürlich auch der Bauernbund, der dahinter steht? Was ist das für eine Organisation?
Ja, du hast politischen Lobbyismus gesagt, machen wir natürlich auch. Wir sind die politische Standesvertretung der Bäuerinnen und der Bauern. Wir schauen, dass wir entsprechende Rahmenbedingungen für sie schaffen. Wir schauen, dass wir entsprechende Bewusstseinsbildung bei der Gesellschaft schaffen, wie wichtig es ist, auf Regionalität zu schauen, auf heimische Produkte zu schauen, wie wichtig es ist, dass unsere Bauern auch das erzeugen können, was die Konsumentinnen und Konsumenten brauchen, sprich qualitativ hochwertige Lebensmittel, gleichzeitig aber auch mit der Kulturlandschaft oder der Offenhaltung der Landschaft sehr viel in Richtung Tourismus auch tun. Und das ist nicht in allen Köpfen drinnen. Also da sind wir einerseits im politische Interessensvertretung, aber natürlich auch Sprache, Bewusstseinsbildung, Imagewerbung ist auch ganz wichtig und Brauchtum und Tradition ist auch ein wesentlicher Punkt von uns. Es gibt ja in sehr vielen Gemeinden gibt's Bauernbälle. Die sind in der Regel nach Weihnachten, also im Jänner, weil wir eben das recht genau halten mit der Fastenzeit, Faschingszeit, Entschuldigung. Und ich sage immer, wir sind auch der Kulturträger am Land. In vielen ehrenamtlichen Organisationen sind die Bauern drinnen, weil die Bauern den Vorteil haben, dass sie ihre Betriebe dort haben und daher auch dort arbeiten und daher auch verfügbar sind. Und ob das jetzt um die Feuerwehr ist, ob das die Musik ist und so weiter, überall sind Gott sei Dank unsere Bauern auch vertreten. Und da gehört halt Ball auch dazu. Und als ich dann in die Steiermark gekommen bin und den Ball sozusagen übernehmen durfte. Es hat ja 50 Bälle vor mir gegeben. Den 51. durfte ich als erstes machen. Da war es mein Ziel, die Leute vom Land in die Stadt zu bringen. Einen großen Event in der Stadt zu machen, wo ich die Leute alle vom Land einhole. Und der Bauernbundball war ja 52 Jahre lang am Rosenmontag. Und Rosenmontag heißt aber, Brauchtum, Tradition, am Land, da ist überall was los. Da gibt es Faschingrennen, Faschinghochzeit und so weiter. Da fährt da keiner vom Land in die Stadt, weil eben, Gott sei Dank, zu Hause auch was los ist. Und dann habe ich geschaut, was würde passen. Ich hätte gerne einen Fixtermin und habe dann gesehen, der Faschingfreitag ist eigentlich der, wo am wenigsten los ist. Und dann haben wir uns darauf kapriziert, am Faschingfreitag das zu machen. Das Konzept ist dann aufgegangen, die Qualität hat gepasst, dann kommt die Mundwerbung dazu und so sind wir dann gewachsen.
Mittlerweile riesig, Stadthalle, Graz, jedes Jahr. Ausverkauft.
Das Gute ist, dass wir in Graz auch die Möglichkeiten haben dazu. Durch die Messe, also Stadthalle und die Halle A, haben wir doch auf 40.000 Quadratmeter die Möglichkeit, einen Ball zu organisieren, wo wo sie die Leute wunderbar verteilen können, wo man viele Möglichkeiten hat. Also die Messe bietet ja alles. Man muss noch alles einbauen. Nicht? Also die Messe, die, wenn wir sie übernehmen, ist ja komplett leer. Komplett leer, da ist nicht einmal Dreck drinnen. Und alles, was man dann am Ball selber sieht, das haben wir hineingebaut. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber man hat viele Möglichkeiten und man kann es dann so gestalten, wie wir es für richtig halten.
Und ich finde ja, Entschuldigung, ich finde ja, euer Termin Freitag ist viel besser. Also unsere Veranstaltungen funktionieren alle an Samstagen besser. Aber ich persönlich bin eigentlich ein Fan von Freitagspartys, weil du hast dann viel mehr Zeit zum Kurieren. Da bin ich eigentlich neidisch um den Termin.
Stimmt. Wäre das eine Option, den Tuntenball an einem Freitag stattfinden zu lassen?
Ich glaube, das würde weniger, also unsere Leute gehen lieber am Samstag fort. Das merken wir auch bei anderen kleineren Events, wenn wir in der Boss-Garage eine Party machen. Samstagstermine gehen besser.
Okay.
Mhm. Aber ihr müsst nicht aufpassen, nicht? Weil wenn ihr immer die Energieferien seid, ab und zu fällt unser Termin auch in die Energieferien. Ne?
Und dann müssen wir ausweichen. Und so haben wir damals in die Fastenzeit gekommen. Genau.
Ich will jetzt noch kurz noch einmal zurück zum Bauernbund generell. Es ist ja so, wir wissen ja, dass es ja eigentlich immer weniger Bauern gibt, dass ihr natürlich auch weniger Mitglieder habt. Wie geht man dann damit um? Der Ball wird immer größer, die Bauern werden aber weniger. Was ist so?
Ja, der Ball ist eigentlich ein Gesellschaftsevent. Also die dort hingehen, sind ja nicht nur die Bauern, im Gegenteil. Was mich sehr freut, ist, dass sehr viel Jugend hinkommt und alle in Tracht hinkommen. Es war ja nicht immer so, es steht ja auch in der Einladung drauf, Tracht oder Abendkleidung. Mhm. Inzwischen sind wir bei 100% Tracht.
Wirklich?
Und das freut mich schon, dass jetzt die Jugend sich wieder so sehr zur Tracht bekennt und stolz darauf ist, dass sie am Bauernbundball mit der Tracht hingehen können. Also das haben wir schön hingebracht, das freut mich sehr. Ja,
Bauernbund.
Bauernbund, Entschuldigung.
Genau, die Organisation.
Die Organisation selbst, der Strukturwandel hält natürlich an. Ja, hat es immer gegeben, wird es auch in Zukunft geben. Wir bemühen uns, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Bauern trotzdem unabhängig von der Größe auch die Chance haben, weiter Bauern bleiben zu können. Und komischerweise ist die Anzahl der Bauern, die weniger werden, das korreliert nicht mit den Mitgliedern, die weniger werden. Mhm. Also sie bleiben trotzdem bei uns, auch wenn sie nicht mehr Bauern sind, weil sie der Meinung sind, dass die Organisation viel macht. Und das ist auch unser Zugang, dass wir einfach auch gesellschaftspolitisch was machen wollen. Und da haben wir Gott sei Dank viel Unterstützung.
Und jetzt wollte ich noch fragen, Franz, es gibt ja Bauernbundbälle in allen Bundesländern. Warum ist gerade der Steirische Bauernbund bald so groß geworden? 16.000 Menschen sind echt viel. Also im Vergleich dazu der Tuntenballer 2.500, das ist eben der Lokalität geschuldet, mehr passen nicht rein in den Kongress und der ist schon sehr groß. Wie hat es passieren können, dass der Bauernbund bald so groß ist?
Ja, wir haben uns immer bemüht, gute Qualität zu liefern und entsprechende Werbung zu machen. Und das Beste war die Mundwerbung. Wir haben ja auch klein angefangen. Als ich übernommen habe, in der Messe, in der alten Messehalle waren immer so circa 4.000 Personen. Mehr haben nicht Platz gehabt. Und
heißt es, du hast den Ball von 4.000 auf 16? Wow.
Wir waren aber damals auch immer schon ausverkauft. Ich habe 2000 dann den ersten Ball gemacht in der alten Messehalle. Die haben sie dann abgerissen und die Stadthalle gebaut. 2001 mussten wir ausweichen und da sind wir nach das Brauhaus Buntigam gegangen. Und im Brauhaus Buntigam war dann der neue Pächter, der dort war, hat mir gezeigt, sie sind für 4.500 Gäste, dann sind sie zugelassen, haben sie eine Betriebsstättengenehmigung. Ich habe mal umgeschaut, haben mir gedacht, okay, wird ein bisschen eng, haben wir 4.000 Karten aufgelegt, aber blöderweise haben wir 2.500 Platz gehabt. War dann nichts, habe ich keine guten Rückmeldungen gehabt, die Leute haben nichts zu trinken bekommen. Das da war gegenüber noch die Tankstelle, die war um 11 Uhr jetzt in der Tankstelle, nichts mehr zu trinken und zum Essen gegeben. Und die Leute sind dann teilweise zu Fuß in die Innenstadt gepilgert. Und da haben wir gesagt, einmal kannst du das leisten, aber zweites Mal nicht. Und war dann auch die Überlegung, nehmen wir auch einen anderen Termin, sprich auf den Forschungs- Freitag zu kommen und das wieder in der Messe zu machen. Wir haben es dann 2 Jahre in der Zwölferhalle gemacht, das ist die Industriehalle. Da hatten schon 6.000 Leute Platz und wir waren wieder ausverkauft. Und war dann schon eine große Herausforderung, dort auch eine Ballatmosphäre hineinzubauen. Und 2004 war dann erstmals die Stadthalle fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 6.000 Leute in der Stadthalle, das ist ein bisschen zu wenig. Und bin dann von Disco zu Disco gefahren mit meinen Sonnenblumenhoheiten, die haben wir schon angezogen und haben wir dort Werbung gemacht und Karten verkauft. Und haben es dann auch geschafft, dass wir 2004 dann mit 8.000 Personen ausverkauft waren. 2005 haben wir dann eine Woche vorher mal geschaut, wie viele Karten sind weg, sind wir draufgekommen, hoppala, es sind schon 10.000 Karten draußen. Und dann haben wir, jetzt müssen wir was machen. Okay, die jetzige Halle C, die damalige 10er Halle haben wir dann dazugenommen. Und so sind wir gewachsen. Jedes Jahr haben wir eine weitere Halle dazugenommen. Und seit 2010 haben wir die Halle A, die da gebaut wurde, eben unten und oben mit Erdgeschoss und Obergeschoss. Und seitdem haben wir Platz für 16.000 Personen und seitdem haben wir sie auch.
Und das ist aber jetzt quasi noch größer. Ist das das Thema?
Ist nicht das Thema, weil wir auch die Infrastruktur dazu nicht haben. Und weil wir auch gar nicht wollen. Also das Konzept passt für diese 16.000 auf dieser Fläche sehr gut. Dadurch, dass es drei Eingänge gibt und viele Übergänge gibt, kommt es nie, es gibt keine Flaschenhals. Es kommt nirgends zu Staubbildungen. Und insofern wollen wir die Qualität im Aufrechterhalten. Noch mehr Personen würde bedeuten, dass es an der Gemütlichkeit, an der Qualität kannst du da nicht mehr aufrechterhalten. Und das ist unser wichtigster Zugang, ist die Qualität muss passen. Die Leute müssen alle glücklich nach Hause gehen.
Genau, bezüglich Lokalität. So, weißt du noch, warum? Also der Turnball war zuerst in der Uni Mensa, dann im wunderschönen Meerscheinschlössl. Das wurde dann auch zu klein. Dann ging man in den Kammersaal und war dann die Entscheidung, in den Kongress zu gehen, jetzt rein von der Personenanzahl her wichtig oder gab es da noch andere Gründe?
Also in erster Linie, also noch im Meerscheinschlössl, waren ein paar Tundenbälle in die Kammersäle. Und das war auch einfach voll und zu klein und man hat gesehen, man kann mehr Tickets verkaufen. Und das war dann 2003, übrigens auch das Kulturjahr der Stadt Graz. Und da war das Motto, Tunden dürfen alles und Tunden dürfen auch in den Kongress. Und seit 2003 ist der Tundenball im Kongress. Und ja, und auch ausverkauft. Und die Frage ist natürlich immer, wie viele Tickets könnte man wirklich noch mehr verkaufen? Aber die Größe der Locations ist dann in Graz auch begrenzt. Die nächste Möglichkeit wäre die Stadthalle, aber und wir haben schon oft überlegt und gerechnet und geplant. Am Ende des Tages sagen wir aber, der Tundenball braucht ein bisschen diesen, wer einen Kongress kennt, dieses Märchenschloss, diesen Stuck, ja, diesen Prunk. Genau. Das gehört bei uns irgendwie dazu, ja. Und so haben wir uns dafür entschieden, dass wir im Kongress bleiben.
Genau, ich finde es auch ein schönes Statement. Inzwischen ist der Tundenball ja überhaupt keine Veranstaltung der Subkultur mehr, also schon auch. Aber wenn man dort ist, ich meine, es spielen die gleichen Bands, Egon 7 spielt auch am Bauernbundball. Es spielen, die Leute haben halt ein bisschen weniger an und ein bisschen höhere Schuhe. Aber sonst ist nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Was ist trotzdem anders zu anderen Bällen?
Also ein großer Punkt, das hat vielleicht gar nicht unbedingt nur mit dem Tundenball zu tun, das hat was mit der Stadt Graz zu tun. Ja? In Graz ist etwas anders. Unsere queeren Veranstaltungen, sei es der Pride im Sommer, der Tundenball im Winter oder auch andere Events, die wir machen, die sind in Graz sehr, sehr gut besucht. Und wir würden nur mit LGBTIQ, mit Schwul, Lesbisch, Bi, Trans, Inter, würden wir den Kongress nicht vollkriegen. Also ich behaupte, ich frage nicht alle Gäste, aber so mein Gefühl ist, 50% unserer Gäste sind hetero. Und ohne denen würde man die Bude nicht vollkriegen. Und das erlebe ich aber nur in Graz. Ich war auf der ganzen Welt schon auf vielen Prides oder auf anderen queeren Veranstaltungen und diese Allies, sagt man es in unserem Fachjargon, also Heteros, die solidarisch sind, die unsere Partys auch genießen, die gern Teil unserer Community sind, die kenne ich in dieser Intensität nur in Graz. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das kenne ich, wenn ich andere Städte anschaue, die mit Graz vergleichbar sind. Das Gespräch habe ich mit der Bürgermeisterin am letzten Ball gehabt. Diese Queer-Community ist in Graz so aktiv und ich kenne es von keiner anderen Stadt, dass so viel solidarische Heten kommen. Und ich sage auch immer, was wollen wir denn erreichen, wenn nicht die Mehrheit auf unserer Seite ist? Und das sind nur mal die Heten.
Aber ich glaube, beim Bauernbundball ist auch spannend, da geht auch jeder und jede hin. Wurscht.
Natürlich. Ich muss dem Joe wirklich gratulieren, was er mit dem Tundenball aufgezogen hat und die Atmosphäre, die dort auch ist. Und das passt natürlich super in den Kongress. Aber wie sich die Leute da, mit welcher Mühe sie sich da herrichten und wie schön die sich alle herrichten, das ist ja gewaltig. Und ich kenne sehr, sehr viele Heteros, die am Ball sind und die begeistert sind. Also ich kann nur gratulieren. Und ich glaube, das ist auch, hat der Ball auch an sich, dass man dort hingeht, um das Flair des Balles zu genießen. Und das ist, glaube ich, bei beiden Bällen einzigartig.
Ich kenne auch viele Schwule, die zum Bauernbundball gehen.
Ja, apropos Dresscode. So gibt es beim Tundenball einen Dresscode. Ich weiß, es gibt jedes Jahr ein anderes Motto, nach dem man sich kleiden kann, aber nicht muss. Und heuer war es ein besonders schönes, also eins meiner Lieblingsmottos, weil da eine schöne Geschichte dahinter steckt.
Genau, also heuer war das Motto Born Naked.
Ja.
Das heißt so viel wie, alle kommen gleich auf die Welt. Und alles andere, was du draus machst, ist, was du draus machst. Ob du mit dem Blaumann auf der Baustelle stehst oder im Anzug in der Bank oder in der Tracht am Bauernbundball oder als Drag mit dem Glitzerkleid auf der Bühne, das muss egal sein. Mhm. Alles ist Drag, so wie wir uns anziehen, wie wir uns die Haare richten und so weiter, das muss egal sein. Und das war das Motto Born Naked. Und ja, Nacktheit ist auch schön. Viele trauen sich es dann aber nicht. Also das war nicht der Aufruf, kommt's nackt, spielt nackt, die haben wir kaum gehabt. Aber viele Leute haben Angst gehabt, ja, was soll ich machen und so weiter. Komm, wie du dich wohlfühlst. Ja. Wenn du im Anzug kommst, fällst du vielleicht ein bisschen auf, aber das ist auch kein Problem. Aber was ich auch für mich festgestellt habe, wenn man sich traut, in so, weiß ich nicht, sehr freizügigen Outfits oder in Fetisch-Outfits zu kommen. Es ist da auch ähnlich wie bei der Tracht. Ich bin der Meinung, es gibt natürlich Menschen, die sind vermeintlich schöner, unter Anführungszeichen, und andere Menschen haben vielleicht haben nicht so viel, sind nicht so nahe an den klassischen Schönheitsidealen. Aber in diesen Outfits, sowohl in der Tracht wie auch in vielleicht Fetisch-Outfits oder auch in diesen Kostümen, schaut jeder Mensch gut aus. Also ich bin auch ein übergewichtiger Mann, ja, und ich habe da auch oft gehadert mit meinem Ausschauen oder so. Aber wenn ich irgendwie am Tuntenball, wenn man meinen großen Bauch sieht und ich stehe auf der Bühne, ich fühle mich da nicht unwohl. Ich gefalle mir auf diesen Fotos interessanterweise. Weil ich auf einem anderen Foto, wo das T-Shirt spannt, mich sehe, da hadere ich oft mehr.
Mhm. Aber den Dresscode vom Bauernbundball haben wir schon gehört, gell? Tracht oder Abendkleidung. Und ich muss ja dem Job beipflichten. Ich finde ja Tracht immer kleidsam.
Da schauen also, alle gut aus.
Wurscht, ja. Was Uniform. Genau, du bist einfach angezogen. Dirndl.
Genau, Dirndl.
Steht jeder Frau und jeden Mann.
Ja, ich war schon mit dem Dirndl am Tuntenball übrigens.
Stimmt, ich kann mich erinnern.
Ja, das war das Motto Skandal.
Ich glaube, Dirndl ist überhaupt die beste Kleidung, die man anziehen kann, weil ein Dirndl, da kann man die unvorteilhaften Sachen verbergen und die vorteilhaften entsprechend hervorheben. Also ist für jeden die beste Kleidung.
Ich komme jetzt gleich auf eine andere Gemeinsamkeit von den beiden Bällen. Beim Tuntenball ist es ein bisschen offensichtlicher, glaube ich, als beim Bauernbundball, dass beide Bälle an karitativen Zweck auch mitunter gewidmet sind. Möchtest du darüber kurz erzählen?
Ja, wir sind ja eine Organisation, die beim Ball keinen Gewinn machen darf, beziehungsweise den Gewinn für karitative, mildtätige Zwecke spenden muss. Und da gibt es den Verein Steirer helfen Bauern und der Gewinn wird dort zur Verfügung gestellt für diesen Verein, wo dann unschuldige Notgeratene entsprechend unterstützt werden.
Bauern vor allem?
Bauernfamilien, ja.
Okay, also aus unterschiedlichsten Gründen wahrscheinlich in Not geraten sind.
Ja, wir haben leider immer wieder, also allein wenn Sie schauen, die Forstunfälle, die man immer wieder liest, es hat im vergangenen Jahr noch nie so viele Forstunfälle wie im vergangenen Jahr gegeben, tödliche. Das heißt, dass der Betriebsführer dort stirbt und dann muss man natürlich schauen, dass man sofort helfen kann. Mhm.
Joe, wie schaut es beim Tuntenball?
Also ich habe vorher schon die Rosalie der Pantherinnen vorgestellt und die vielen Tätigkeiten, die der Verein macht, politisch, gesellschaftlich, persönlich, das wird einfach durch den Tuntenball finanziert. Das zeichnet unsere Menschenrechtsorganisation auch aus, denn wir kriegen natürlich auch viele Fördergelder, aber im Vergleich zu anderen Sozialorganisationen erwirtschaften wir Teil unserer Gelder auch selbst. Und das macht uns in politisch schwierigeren Zeiten oder in Zeiten, wo uns vielleicht Förderkürzungen im Raum stehen, wo es jetzt vielleicht in absehbarer Zeit kommen könnte, demnächst sogar, das macht uns in vielen Bereichen flexibler und unabhängiger. Und zu Zeiten, wo man da gar keine Förderungen kriegt, dann hat der Tuntenball alles bei uns finanziert.
Aber du hast ja inzwischen auch diese Reihe Factory in der Postgarage, die, ich glaube, sogar einmal im Monat stattfindet, auch restlos ausverkauft ist. Jedes Mal. Magst du kurz darüber was sagen?
Genau, ist auch eine Eventreihe von uns, also 10-mal im Jahr findet es statt. Mhm. Und Factory ist eigentlich schon sehr alt, gibt es seit 10 Jahren, war einfach so eine queere Partyreihe von uns in der Boga. Und seit Corona und die Corona-Jahre, wo alles und vor allem die Clubs zu werden. Und seit Corona ist diese Factory so explodiert. Ähnlich wie das Thema vorher, plötzlich waren die ganzen Heteros da. und seitdem ist die Postgarage bumm voll. Und wir haben dann überlegt, mehr Termine zu machen, damit es nicht immer so extrem gerappelt voll ist. Jetzt gibt es 10 Termine im Jahr, ist auch viel Arbeit, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch, same story, hilft auch bei der Finanzierung und ist natürlich angenehm, wenn du als Sozialorganisation selbst Gelder wirtschaften kannst.
Jetzt ist ja das Spektrum beim Bauernbund total breites an den Tätigkeiten, aber wie viel Zeit nimmt die Organisation des Bauernbundballes in Anspruch?
Nach dem Ball ist vor dem Ball. Ja. Also als erstes tut man mal analysieren, was ist gut gelaufen, was passt. Und das muss man gleich mal zu Papier bringen, damit man es nicht vergisst. Aber, und man ist natürlich, wenn man in dieser Branche tätig ist und man viel herumkommt, was ja auch mein Job ist, und auch auf vielen Veranstaltungen ist, und dann sieht man was, dann denkt man, ah, das könnte man einbauen, das passt. Also man geht mit einem anderen Blick durch die Veranstaltungen, wenn man selber ein Veranstalter ist. Und dann kommt man auf gewisse Ideen, aber im Endeffekt, Ende September haben wir dann unsere erste Sitzung, wo wir uns zusammensetzen und mal schauen, wie wichtig ist die Sponsoren und alles, dass man, ja, und Musik ist das, was man eigentlich sofort nach dem Ball machen, weil man spürt, dass die Musik passt hat, weil die Gäste entsprechend mitgegangen sind, dann macht man gerne mal einen Termin aus, nächstes Jahr wieder. Und,
ihr habt ja auch sehr große Namen, also da muss man ja rechtzeitig buchen.
Ja, der Vorteil ist, dass wir Gott sei Dank auch als Bauernpumpal einen guten Namen haben und dass die, Musikgruppen schon schauen, dass sie an dem Freitag nicht unbedingt einen anderen Termin haben.
Ja, weil so wie diesmal war die Melissa Naschenweng. Ich will jetzt fragen, war sie das erste Mal?
Nein. Die Melissa war jetzt das sechste Mal am Ball.
Ah, aber ich habe das erste Mal so richtig wahrgenommen.
Wir haben die Melissa schon gehabt, dass sie noch keiner gekannt hat.
Genau, wollte ich gerade sagen, das erste Mal, wie sie noch unbekannter war.
Genau,
das ist bei uns bei der Conchita.
2017. Ja, stimmt.
Sie war 2017 das erste Mal. Der Andreas Gabalier war 2009 das erste Mal, den hat noch überhaupt keiner kennt. Und der hat damals auch nur zwei Lieder gehabt und hat die zwei Lieder dreimal gespielt und jeder war begeistert. Und manche sagen ja, dass das der Beginn seiner großen Karriere war. Also wir haben schon einige, die Anna-Sophie war voriges Jahr bei uns am Ball, die geht jetzt auch durch alle Hitlisten. Also wir versuchen schon auch die Talente entsprechend vor den Vorhang zu holen, um ihnen eine Bühne zu bieten und einige schaffen es dann, ne?
Das klingt sehr Trendscout-mäßig.
Und die Conchita war beim Dundenball, wann?
Also der Tom, da hat es die Conchita noch gar nicht gegeben, der Tom war in Graz auch in der Schule und der war schon Stammgast am Dundenball. Und dann war das erste Mal bei Starmania auch noch nicht so erfolgreich. Und dann hat er gefragt, darf ich bitte mal am Tundenball singen? Das wäre mein großer Traum. Und dann hat der Tom am Tundenball performt. Dann zweites Mal Starmania hat er wieder performt und dann war plötzlich Conchita geboren. Und dann ist Conchita gekommen, aber der Tom hat am Tundenball schon gefeiert, hat ihn noch niemand gekannt.
Genau. Ein wichtiges Thema ist, ich glaube, Joe, du bist als ehrenamtlicher Mitarbeiter zum Tundenball gekommen, wenn ich richtig liege. Ehrenamt ist ja ein großes Thema bei beiden Bällen. Wir haben geschaut, die Tickets zum Tundenball kosten fast das Doppelte wie die Tickets zum Bauernbundball. Aber dafür gibt es ja auch mehr davon. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, für Leute, die nicht so viel Geld haben, trotzdem beim Tundenball mitzumachen.
Genau so ist es. Also denen unsere Tickets zu teuer sind, da kann man ehrenamtlich mitarbeiten. Vor allem, salopp gesagt, für alle Jüngeren, für alle Studis. Und Ehrenamtlichkeit ist ja allgemein sowas total Wichtiges. Aus vielerlei Gründen. Zum einen, ich glaube, das wird immer unterschätzt, ist ehrenamtliche Mitarbeit auch eine Form der Beratung. Also ich wäre jetzt auch nicht der ich bin. Also ich bin 2012 nach Graz gezogen und an meinem ersten Tundenball war ich Volunteer. Und ich wäre auch nicht der ich bin, der hier über diese vielen Themen reden kann, weil ich mich nicht irgendwie täglich mit dem Thema Sexualität und Geschlechtsidentität in unserer Arbeit auseinandersetzen würde. Und wenn du wo mitarbeitest, da findest du Freundeskreise, da lernst du andere Leute kennen. Also ehrenamtliche Mitarbeit ist auch immer Form der Beratung. Ja. Und das Zweite ist, das ist ein bisschen so die Diskussion Richtung Grundeinkommen, Kapital und so. Also worauf will ich hinaus? Wenn du etwas gern machst, dann machst du es gut. Ja? Natürlich ist faire Bezahlung auch genauso wichtig, aber grundsätzlich der größte Luxus ist, wenn du das machen kannst, was du gern machst. Und darum ist Ehrenamtlichkeit, Österreich ist ja allgemein ein Land der Ehrenamtlichen, sagt man immer, und das sieht man überall. Und warum funktioniert das? Weil es einfach eine Freude ist, weil es eine Gemeinschaft ist. Und in dem Fall, in unserem Fall, geht es um die intimsten und persönlichsten Lebensthemen. Es geht um Liebe, Sex und deine Identität. Und sich bei diesen Themen ehrenamtlich für so etwas, eigentlich irgendwie ist es egoistisch. Man setzt sich für etwas ein, was mir persönlich total viel hilft, ja. Aber natürlich, am Ende des Tages ist es nichts Egoistisches. Am Ende des Tages stärkt man einfach ein Thema, was dich persönlich zutiefst betrifft.
Mhm. Ehrenamt.
Habe ich schon angesprochen, Ehrenamt ist bei den Bauern ganz groß geschrieben. Ne?
Ehrenamt ist überhaupt auch, ich weiß es, im Rahmen unserer Kulturstrategie, die bringe ich immer wieder gerne zur Sprache. In dieser Erarbeitung war das Ehrenamt auch ein sehr großes Thema und hat auch in den Zielen und Maßnahmen in allen möglichen Unterbereichen wieder Niederschlag gefunden.
Genau, aber jetzt zu etwas ganz anderem. Wie geht es euch auf euren eigenen Veranstaltungen? Weil ihr arbeitet ja dort, wo sich andere amüsieren. Und tanzt ihr auf euren eigenen Bällen oder habt ihr da einfach zu viel zu tun?
Die Frage tut mir in Wahrheit ein bisschen weh, weil Tundenball ist oder ein Ball allgemein ist wie Domino Day. Also die ein bisschen Älteren kennen vielleicht den Domino Day. Ich habe das als Kind geliebt. Das war so eine Fernsehshow, wo immer irgendwelche Weltrekorde aufgestellt wurden mit weiß ich nicht wie vielen Millionen Dominosteinen. Und das über das ganze Jahr über baut man diese Dominosteine auf und dann wird der erste umgeschubst und dann ratatatata und der ganze Ball ist so schnell vorbei. Und ich würde gern tanzen. Ja, ich tanze total gern, aber heuer am Tundenball habe ich zum Beispiel nicht zum Tanzen geschafft. Also die Frage tut mir weh, weil ich würde den Ball gern viel länger machen, alles erleben, alles genießen, aber da geht es dir wahrscheinlich genauso. Es ist nicht möglich, auf unseren Veranstaltungen alles zu konsumieren, was dort gibt.
Na, ich versuche schon auch zu tanzen. Er dauert ja Gott sei Dank relativ lange, der Ball. Und mir ist immer wichtig, auch zu schauen, dass alles funktioniert. Dann gehe ich von Bar zu Bar und schaue, wie die Verteilung ist. Versuche auch überall was zu konsumieren. Gleichzeitig muss man sich beim Trinken ein bisschen zurückhalten, weil es ist ja Tradition, dass ich den letzten Gast hinausbegleite. Das war heuer um 9 Uhr habe ich den letzten hinausbegleitet.
Wow.
Und bis dorthin fit zu bleiben, ist eine Herausforderung. Aber natürlich ist man am Anfang schon ein bisschen angespannt, bis alles einigermaßen läuft. Aber wenn es dann läuft, dann genieße ich schon den Ball auch.
Ja. Geht es sonst privat auch auf andere Bälle? So kannst du Bar tanzen?
Ja, total gerne. Also ich habe einmal getauscht, da habe ich die Frauenschritte getanzt und einmal als gleichgeschlechtliches Paar mit meinem Freund am Ball der Technik aufgetanzt. Die habe ich früher auf der TU studiert. Und da habe ich einmal mit Frauen getanzt und das war ein großes Ding. Da hat das Ballkomitee vorher sich abstimmen müssen, ob das klar geht, dass wir das so tanzen dürfen. Aber sie haben sich dann dafür entschieden. Boah, das war wahrscheinlich 13 oder 14. Und ich tanze gern. Mein Freund leider nicht so gern, den muss ich immer ein bisschen zwingen. und ja, also ein Ball, den ich auch total gern mag, ist der Wiener Regenbogenball. Das ist eigentlich genau genommen unser Schwesternball, weil der wird von der Hose Wien, von unserer Schwesternorganisation organisiert, aber ist eher ein traditionellerer Ball. Beim Regenbogenball geht es darum, dass man sagt, in Wien ist ja die Ballkultur noch traditioneller und gibt es noch viel mehr Normen und Werte, würde ich vielleicht sagen. Und da ist das Konzept, wir als Queers sind auch willkommen in dieser traditionellen Ballsaison. Also der Regenbogenball ist eher traditioneller. Der Tundenball wird dann mit Wien eher immer mit dem Liveball verglichen, den es ja leider nicht mehr gibt.
Aber was meinst du mit traditionell jetzt vom Ablauf von, da gibt es eine Polonaise?
Genau, Dresscode, Polonaise.
Was für ein Dresscode?
Naja, da gibt es so Regelungen, ich weiß nicht, wie lange, knielanges Kleid oder Krawatte oder Masche, diese Regelungen. Also in Graz ist, glaube ich, der strengste Dresscode beim Oberlandlerball zum Beispiel. Mhm. Und ähnlich hat es die Wiener Ballkultur, es ist jeder Ball ein bisschen anders, also am Tundenball haben wir das nicht. Ich glaube, gibt es ein paar Regelungen. Also, und in der Wiener Ballkultur sind da die formellen Dresscodes schon eher strenger. Ich weiß gar nicht, ob du mit manchen Sachen vielleicht gar nicht reinkommen würdest am Opernball in Wien oder so. Weiß ich nicht so genau.
Ich glaube, für die Herren gibt es Frackpflicht beim Opernball.
Genau. In Wien, ja.
Ja, genau. Und die Damen müssen ein Kleid anhaben und es muss bodenlang sein, also Robe.
Drum. Und da gibt es schon, da ist jeder Ball ein bisschen anders, aber die Tradition grundsätzlich ist natürlich Österreich. Die Ballkultur hat ganz viel mit Wien zu tun natürlich und da ist der Regenbogenball natürlich schon eher ein traditioneller. Und da bin ich aber total gern, vor allem ich genieße es ja auch, wenn ich mal wo Gast sein kann. Ja. Und ich würde in Graz total gern auch mehr Grazer Bälle besuchen. Also der Regenbogenball fährt ja immer mit der Opernredoute, mit dem Marienstübernball und mit der Volkshausredoute von der KPÖ auch zusammen. Ich würde ja gerne auf allen Hochzeiten nehmen.
Mir fällt zu den Bällen was ein wegen den Normen und Werten. Bälle werden traditionell mit einer Polonaise eröffnet. Habt ihr auf euren Bällen, so wie bei dem Opernball in Wien, heißt es ja dann alles Walzer. Gibt es bei euren Bällen auch einen Eröffnungsspruch?
Immer. Mhm. Es gibt den sogenannten Laderspruch. Also bei uns ist es ja Tradition, dass die landwirtschaftlichen Fachschulen die Polonaise machen. Und dann gibt es den Lader, der macht den Laderspruch und dann heißt es alles Walzer. Wir haben aber noch eine zweite große Bühne, dort macht immer die Landjugend den Auftanz, aber dort geht's gleich. Also es ist immer der Loderspruch, ist sozusagen die Eröffnung vom Ball und dann geht's mit Alleswalzer los.
Mhm. Wir haben das Alleswalzer abgelegt, weil, ich weiß nicht, ob ich richtig informiert bin, aber das ist ja zuerst dann die Elite, das Formelle, das Richtige und später darf dann auch der Pöbel tanzen, genau. Dann ist Alleswalzer und bei uns ist das immer ab der ersten Sekunde. Und seit heuer, das hat die neue Moderation das neu eingeführt, seit heuer heißt es Alles Liebe. Und da dürfen wir immer alle sofort tanzen.
Das ist schön. Nee, also diese, die heißen ja auch DebütantInnen. Das ist ja die Einführung in die Wiener Gesellschaft damals gewesen. Und da sind ja die ganzen Geschäfte. Also es ist ja einerseits was, so super frauenfreundlich waren die Bälle nicht. Es gibt also sehr strenge Vorschriften, wer mit wem, wie lange, was tanzen darf. Also der Walz war ja skandalöser Tanz. Und hat sie ja erst später etabliert. Es ist ja immer so mit Traditionen, dass man genauer hinschauen muss, wo sie herkommen. Was mir noch aufgefallen ist, so an Gemeinsamkeiten von Bauernbundball und Dumpenball, es gibt sehr viele Sponsoren, die sich überschneiden. Als erstes, also die Antenne zum Beispiel unterstützt beide Bälle, die Raiffeisenbank und die kleine Zeitung ist Medienpartner für beide Bälle. Ich finde das sehr, sehr schön und ich muss ja ehrlich gesagt, ich war gerührt, wie ich einen großen Supermarkt als Sponsor für den Dundenball gesehen habe, weil das ist so, okay, jetzt ist er endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Was mir aufgefallen ist, seit 2014 werden die politischen Parteien, die ja fast alle den Dundenball unterstützt haben lange Zeit, nicht mehr mit den Logos auf den Plakaten angeführt. Gibt es dafür einen Grund oder hat es einfach optische?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe gehofft, dass wir in diese Richtung labern werden heute. Also grundsätzlich die Parteien, also das hat, dass die Parteien, die den Tundenball gesponsert haben, die haben dann einfach andere Sachen bei den Rosalila Band drinnen gesponsert. Also das hat tatsächlich nur organisatorische Gründe. Aber grundsätzlich glaube ich, dass alle Parteien, wenn wir sie anfragen würden, eine Spende hergeben würden. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Entwicklung der Zeit, dass früher die Parteien noch für den Tundenball gespendet haben. Mittlerweile suchen wir quasi mehr für unsere Projekte direkt an. Aber warum mir die Frage so wichtig war, ist die, man erlebt schon, gerade derzeit, politisch eine Veränderung. Ja? Wenn du jetzt sagst, du warst am Tundenball, wirst du sehr schnell abgestempelt, ja, du bist wahrscheinlich eine Person, die irgendwo links einzuordnen ist, linke Parteien wählt und irgendwie, weiß ich nicht, um einen modernen Begriff zu sagen, irgendwie in der Woke-Bubble sich orientiert. Und wenn du erzählst, du warst am Bauernbundball, dann wirst du sofort als konservativ oder rechts abgestempelt. Und vor allem, wenn man mit unseren Gesprächen heute zuhört, glaube ich, wird man sehr schnell merken, dass das nicht stimmt. Aber diese Voreinfärbung, diese Vorurteile, die es gibt, das wird immer mehr. Und das stört mich eigentlich enorm. Vor allem aus einem einfachen Grund. Ich glaube, bei unseren beiden Veranstaltungen sind alle Menschen willkommen. Ja? Egal, welcher politische Meinung oder wo du herkommst oder wer du bist und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber es gibt so viele Vorurteile. Und es gibt gerade jetzt gerade so viele Themen, die unsere Gesellschaft spalten. Sei es die Impfungen, sei es das Thema Klimawandel, sei es das Thema veganes Essen. Und leider ist, die Queers spalten derzeit leider auch. Aber das ist nicht so. Queers werden genauso wie hetero-cis-Personen. Also das politische Wahlverhalten von denen ist nicht anders. Und ich will nicht, dass diese Themen uns spalten, sondern ich will, dass das Themen sind, die uns verbinden. Weil, wie gesagt, am Bauernbundball sind die Menschen genauso. Und ich kann mich erinnern, meine Eltern haben auch einen Milchbetrieb gehabt, sind mittlerweile bei der Pension. Bauer kenne ich auch als Schimpfwort. Und das finde ich auch nicht okay. Und die Landwirtschaft ist sowas Wichtiges, Tolles, Schönes. Und Veranstaltungen wie der Bauernbundball sind gaudi und lustig und auch diese Themen sollen uns verbinden und nicht trennen. Es gibt wahrscheinlich sicher ein paar Menschen, die sagen, zu den Bauern gehe ich nicht und das ist sowas Engstirniges und Trennendes und von dem braucht man, glaube ich, gerade weniger.
Ja, wir sind Gott sei Dank eine offene Gesellschaft und wo auch jeder Platz hat und diese Vorverurteilungen lehne ich natürlich auch ab. Ja. Jeder ist so, wie er ist und wir leben Gott sei Dank in Freiheit, dass jeder sich so geben kann, wie er es für sich richtig hält und das ist auch okay so.
Ja, Dunte ist ja auch so ein Schimpf, wird oft das Schimpfwort benutzt. Ich wollte dich eh fragen, So, in welchem Kontext darf man es benutzen, das Wort Tunte?
In welchem Kontext darf man es verwenden, das Wort Bauer? Also ich glaube, bei diesen Spitzfindigkeiten, welches Wort, Political Correctness, Wokeness, ja, was darfst du noch sagen? Das ist ja schwierig. Letztens habe ich gehört, wir mit unseren LGBTIQ, die Alphabet-Mafia haben sie uns genannt. Also wenn
Alphabet-Mafia,
ich dich,
ja, genau, weil er so viele Buchstaben.
Genau, und jedes Jahr wird es gefühlt ein Buchstabe mehr. Ja. Und wenn ich dich beleidigen möchte, dann werde ich es schaffen, egal mit welchen Worten. Ja. Und wenn ich dir Kompliment machen möchte, dann kann ich wahrscheinlich auch Bauer zu dir sagen und du wirst nicht beleidigt sein oder Tunte zu dir sagen und du wirst nicht beleidigt sein. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem in der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist sehr präzise und da haben wir sehr schnell für sehr viele Sachen einzelne Worte und sehr schnell auch Schimpfworte. Und ja, jedes Jahr gibt es Worte, die man nicht mehr sagen darf oder die man anders formulieren muss. Und das macht auch Sinn. Sprache schafft ja auch Realität. Aber ich rufe auch dazu aus, ein bisschen entspannter zu sein, weil das ist eine sehr elitäre Diskussion und es gibt da viele Menschen, die einfach vielleicht Sachen nicht wissen oder vielleicht auch sich nicht so umfangreich ausdrücken können. Und dann sage ich einfach, jetzt entspannt euch einmal. Wenn wir uns mögen, dann werden wir das merken. Und wenn wir uns nicht mögen, dann gibt es auf beide Partys genug Bars, wo man sich aus dem Weg gehen kann.
Ich bin eigentlich damit angetreten, das Image des Bauern entsprechend zu erhöhen. Das heißt, dass man mit Freude wieder sagt, ich bin ein Bauer. Ja? Weil ich sorge dafür, dass du was Gutes zum Essen hast. Ich sorge dafür, dass du dort leben kannst, dass wir diese wunderbare Landschaft haben. Und ich sage, wir sorgen für die Lebensqualität der Bevölkerung. Und das sind unsere Bauern. Und man merkt das auch innerhalb der Bauern. Ja? Ich bin stolz, Bauer zu sein. Und wir sagen ja Bauer und wir sagen nicht, ich bin ein Landwirt, sondern ich bin ein Bauer. Mhm. Und das freut mich, dass die Bauern wieder so stolz darauf sind, Bauer zu sein. Und ich glaube schon, dass der Bauernbund ein bisschen was dazu beigetragen hat.
Da sieht man, dass beide Bälle gesellschaftspolitische Aufträge mittragen und eigentlich miterfüllen. Wird eine Politik auf Bällen gemacht?
Tatsächlich habe ich heuer bei einigen Interviews gesagt, das, was ich vorher beschrieben habe, dass man aber aktuell mehr polarisiert wird und in die Ecke geschoben wird, auch auf unsere Veranstaltungen, merke ich schon. Also ich finde es schade, dass heuer so wenig, also nur einseitige politische Vertreter auf dem Tuntenball waren. Und ich habe teilweise das Gefühl, ich sage das Kind beim Namen, ich kenne viele ÖVP-Politiker, die waren früher Stammgäste bei uns, ich habe das Gefühl, die trauen sich nicht mehr kommen. Würde vielleicht gern, weiß, aber die trauen sich nicht mehr, weil da aktuell alles so unentspannt und so heiß ist. Ja. Und das will ich eigentlich nicht. Umgekehrt, ich weiß nicht, welche politische Prominenz bei euch war. Ich stelle mir auch vor, dass euch das auch nicht stört, wann vermeintlich linke Parteien rot, dunkel, rot, grün zu euch kommen. Ich finde, man soll sie überall sehen lassen. Vor allem, es ist ja nicht so einseitig. Ja? Und das müssen wir lernen. Ich glaube gar nicht, wir als Veranstaltungen, ich glaube, wir meinen es gut, aber die Gesellschaft hat es ein bisschen verlernt.
Wir sind auch sehr, sehr breit aufgestellt und laden auch alle ein, auch alle politischen Parteien. Ich habe nur vermerkt, ich merke in letzter Zeit, dass in der Gesellschaft, wenn man die Politiker nur auf Veranstaltungen saufen sieht, dass das negativ ist. Mhm. Und daher sich manche zurücknehmen und sagen, ich gehe nicht wohin, wo viele Leute sind und wo man in der Regel mit einem Glasl abfotografiert wird. Weil das negativ drüber kommt, dass man sollte Politik machen, man sollte arbeiten und nicht auf Veranstaltungen sein. Und das ist leider ein bisschen in der Gesellschaft drinnen und darum kenne ich viele Politiker, die sonst gerne oder die immer gekommen sind, die sagen, nein, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück, weil dieses negative Image, das will ich nicht.
Absolut.
Früher haben wir vor einer Wahl, haben wir das immer genutzt und da sind sie aufmarschiert und jeder wollte Wahlwerbung machen und inzwischen ist so, dass vor der Wahl eigentlich keiner mehr dorthin geht, um nicht dann abgestempelt zu sein, dass er nur feiern tut. Ne?
Es wird alles sofort auf die Goldwaage gelegt.
Ja.
Yes. Blick in die Zukunft. Ich bin schon langsam auf die Uhr schauen und am Abschließen. Ja. Was habt ihr das Gefühl, wo stehen eure Bälle in 5 Jahren?
Also,
oder was ist euer Wunsch? Was wäre die beste eurer Ballwelt in 5 Jahren?
Also es ist sehr cool, ähnlich wie bei euch. Du hast das vorher schon gesagt. Ich glaube, wir sind zwei der Bälle, die auch jünger werden, wo auch die jungen Leute hingehen. Das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Nicht zuletzt, weil die Gelder auch unsere Projekte finanzieren. Und ja, ich hoffe, dass das so bleibt. Also gibt es was Schöneres wie ausverkaufte Veranstaltung. Und was ich mir wünschen würde, wir sind tatsächlich oft eifersüchtig, ein bisschen nach Wien blickend, denn unsere beiden Veranstaltungen sind, glaube ich, keine Veranstaltungen, die sich schauen müssen. Ganz im Gegenteil, Graz ist zweitgrößte Stadt, aber ist trotzdem halt nur ein Zehntel von Wien, aber wir haben da echt coole Sachen. Und teilweise bin ich ein bisschen eifersüchtig, wenn ich sehe, dass wenn in Wien etwas Kleineres ist, mehr mediale Berichterstattung in die großen Wiener Medien ist, wie wenn in der Steiermark, wo es eigentlich viel Größeres, Cooleres ist. Ich verstehe es schon, ein Fernsehteam am Wochenende in die Steiermark zu schicken, kostet viel Geld und so weiter und so fort. Aber das würde ich mir wünschen für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, der Weg geht in die richtige Richtung.
Ja, ich wünsche mir auch, dass wir die Qualität halten können, dass wir nach wie vor den Zuspruch haben. Es ist nicht ganz einfach, immer ein Programm zusammenzustellen, das attraktiv genug ist, dass die Leute auch wieder kommen, weil ich kann nicht jedes Jahr die gleichen Leute auf die Bühne bringen. Ich hoffe nicht, dass mir die Stars ausgehen. Ich hoffe, dass wir noch das Neue dazukommen, denen wir eine Bühne geboten haben. Ja, und in 5 Jahren, das wird der erste Ball sein, den ich genießen werde, ohne dafür verantwortlich zu sein.
Das ist natürlich ein spannender Blick. Ja, ich danke an dieser Stelle euch, dass ihr da wart. Mit
danke
uns
fürs gesprochen. Kommen.
Danke euch. Vielmals.
Jo, du hast, glaube ich, schon einen Termin fürs kommende Jahr.
Ja, ich weiß noch, aber es ist nicht auswendig. Ich glaube, 21. Februar 26.
Und das nach dem Aschermittwoch habe ich nachgeschaut.
Ah, das heißt, nächstes Jahr sind wir in der Fastenzeit. Ja. Schau, ich habe es gar nicht gewusst.
Ich habe extra nachgeschaut.
Bauernpumpball ist am 13. Februar, das ist der Faschingfreitag. Das heißt,
aber wie wir seit Anfang an wissen, der Tuntenball braucht die Technik vom Bauernpumpball. Genau, also kann er nur danach stattfinden.
Genau.
Und jetzt haben wir auch eine ganz willkommene Entschuldigung, warum das in der Fastenzeit ist. Danke euch.
Vielen Dank.
Danke.
Ich danke herzlich für die Einladung.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.